Es ist nicht das Licht der Kerzen, das die Nacht so mild macht, sondern das, was die Menschen in dieser Stunde füreinander zu sein vermögen. Selma Lagerlöf. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast mit Herrin Sabina, / mach fertig, / Erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und wieder eine neue Adventsfolge starten können. Herzlichen zweiten Advent, sagt man nicht, ne? Aber frohen zweiten Advent. Okay. Schnell zurückrudern. Mensch, ich habe hier erstmal Ordnung schaffen. Also, ich hätte gerade fast meinen Laptop geschrottet. Bin ich hier rübergegangen ins Schlafzimmer vom Wohnzimmer aus, habe meinen Laptop in der Hand gehabt, plus Kaffee in der anderen Hand und dann ist mir so ein Kissen runtergefallen und ich wollte es mit dem Fuß aufheben, habe ich auch geschafft und so auf die Couch werfen und dabei habe ich so zu viel Schwung geholt und ist mir der Kaffee auf meinen Laptop, auf meinen Laptop gekleckert, auf die Tastatur und ich hatte richtig Panik, dass der jetzt ausgeht und wie man das so kennt, ne, es war natürlich nicht so viel Kaffee, aber bin ich erstmal los, hab das da gefühlt weggeföhnt und weggetrocknet und dann dachte ich, okay, puh, Gott sei Dank geschafft, leg den aufs Bett, hol meine ganzen Podcast-Sachen und schmeiß das Kabel vom Mikrofon und Aufnahmegerät aufs Ding und der Stecker landet auf meinem Monitor oder Bildschirm. Und ich dachte, jetzt ist auch noch der Bildschirm kaputt, jetzt passiert doch irgendwas. Also, das ist, der Laptop muss vieles aushalten, wie es gerade aussieht. Aber er hat es überlebt. Toi, toi, toi. Es bleibt jetzt auch so. Und ich muss mal gucken, ob ich hier überhaupt wieder, ob das jetzt klebt. Nö. Mein Bildschirm ist ein bisschen dreckig jetzt. Naja, den muss ich nachher nochmal sauber machen. Ordentlich. Also, Universum, das brauchen wir nicht. Jetzt noch einen neuen Laptop kaufen oder so. Sonst ist doch momentan alles wieder in normalen Bahnen einigermaßen. Von daher. Ja. Ja, ein bisschen klebt das jetzt. Naja. So, okay. Ich habe schon wieder gelesen. Ich muss damit auch mal aufhören. Ich lese immer neuerdings, während ich mit euch spreche. Irgendwelche Nachrichten, das brauche ich ja nun gar nicht. Ja, mein Adventskalender hat gestartet. Das macht mir auf jeden Fall derzeit sehr viel Spaß. Das muss ich schon mal so sagen. Weil ich diesmal mich nicht so an so einen Plan halte. Sonst ist es tatsächlich oft so, dass ich Adventskalender zum Beispiel oder irgendwelche Aktionen vorweg plane, mir jeden Tag was so, ne, aufgeschrieben habe und dann vorweg auch mache. Aber diesmal mache ich das so richtig aus dem Bauch raus. Worauf habe ich Lust? Was möchte ich euch irgendwie bereiten? Was passt da irgendwie gerade? Und so läuft das auch gerade. Und das macht mir eigentlich echt viel Spaß, muss ich sagen. Es hat ganz gut gepasst. Aber wir widmen uns erstmal dem Wort des Tages. Also gestern war ja Nikolaus auch irgendwie schön, ne? Irgendjemand hat mich gefragt, ob es für mich ein besonderer Tag ist, was ich ein bisschen komische Frage fand, weil meistens fragen das die Leute, die nichts für die Herren haben oder sie nicht bedenken und so weiter, aber keine Ahnung. Und ich konnte da nur sagen, dass ich das einfach, ich finde, es ist ein sehr schöner Tag einfach. Ich finde, da ist nicht so, ich habe da gestern auch sowieso noch drüber reflektiert. Ich finde, das ist kein Tag, wo so viel Druck immer aufgebaut wurde, wisst ihr, wie an Weihnachten, wo man ja alle zusammensitzen muss, irgendwie so einen Ablaufplan und irgendwelche Vorstellungen gerecht werden musste, sondern Nikolaus war einfach immer nur so eine kleine Vorfreude, man bekommt was, irgendwie wurde der Tag immer schön zelebriert, aber nicht so überschwänglich. Also ich fand es immer toll, gerade so als Kindergartenzeit kann ich mich immer gut dran erinnern, die haben da immer echt einen tollen Heckmeck drum gemacht, aber ohne, dass es so anstrengend druckmäßig war. Deswegen, also an Nikolaus erinnere ich mich gern zurück und heute ist ja Nikolaus, wenn ich jetzt hier aufnehme, aber ich habe dann heute auch richtig tolle Sachen bekommen einfach. Also ich habe ja dieses Jahr einen Adventskalender von meinem Sklaven, der so personalisiert ist, wo ich ganz viele Wishlisten ausfüllen konnte und ihm so Sachen sagen konnte und er selber sich auch was ausgedacht hat. Dann habe ich einen Adventskalender von einem anderen Sklaven mit so Kleinigkeiten einfach ganz nett gemacht. Dann habe ich den Sugar Gang Adventskalender ja von euch allen zusammen bekommen, also gesammelt dafür. Und einen Tee-Adventskalender, habe ich jetzt was vergessen? Nee. Und im Tee-Adventskalender, also dieses Jahr eine 10 von 10, muss ich sagen, da sind ja richtig schöne weihnachtliche Sachen drin. Da bin ich gar nicht so drauf gekommen, dass die da auch, also das ist nur von Messmer, ne? Aber ob das die da einfach auch so sich reinsteigern, finde ich ganz toll. Also jeden Tag trinke ich jetzt einen Tee, bin ich richtig begeistert. Dann hatte ich heute von den mit den Kleinigkeiten, den Sklaven, hatte ich sogar einen Fashion Nova-Gutschein noch mit drinne. Und Sugar Gang hat auch sich auch was einfallen lassen, extra an diesem Tag, nicht nur die Süßigkeit, die mein Neffe bekommt. Also ganz viel von den Sachen kriegt mein Neffe, weil ich ganz viel davon gar nicht mag. Aber der freut sich super doll. Und da war dann noch so eine, wie so eine Lego-Figur, so eine Sammelfigur von denen. Also auch voll cool, dass sie sich was ausgedacht haben. Und der große Adventskalender, da war heute ein Riesenlind. Wie heißt das? Nikolaus, sag ich mal. Das ist ja ein Weihnachtsmann, aber Nikolaus drinne. Und ein großer Lackmantel mit so Schlangen, roten Schlangenlederoptik, also richtig geil. Also, boah, also ich werde reich umsorgt, beschenkt und also das macht es richtig Spaß, diesen Dezember jeden Morgen aufzustehen und Türchen aufzumachen. Oh, also das habe ich auch noch nie gedacht, dass mir das jemals passiert, dass ich so eine richtige, richtige Vorfreude und Freude habe. Aber das ist richtig krass. Also da freue ich mich so sehr, jeden Morgen aufzustehen und zu gucken, was man sich so überlegt hat für mich. Mann, oh Mann, also das hebt die Stimmung, ne? Wie ihr merkt, meine Stimmung ist auch wieder ein bisschen besser. Ja, ansonsten bedanke ich mich natürlich für alle, die mir was für Fashion Nova, dafür habe ich ja gesammelt zum Nikolaus, Fashion Nova, ja, Bestellungen dazu gegeben haben. Und für die, die kleine Sachen bei Amazon oder auch große Sachen bei Amazon geschickt haben, vielen, vielen Dank. Unter anderem hat mir ja jemand zu Nikolaus diesen Ninja Crispy oder so heißt der, oder Crisp, gekauft. Also so eine Art Airfryer, aber ganz neu modern mit so. Nicht so, wie die alle kennen mit diesen Schubfächern, sondern so richtig mit so Glasschalen drunter, die man auch mitnehmen könnte. Naja, wahrscheinlich nicht mache ich, aber so trotzdem mitnehmen könnte. Und also richtig Hightech-mäßig. Ich habe das jetzt das erste Mal ausprobiert, Leute. Also ich war ja nie ein Fan von wie heißt es? Airfryer. Nie ein Fan davon, weil ich, als es rauskam, hatte ich die allererste von, jetzt fragt mich mal, irgendeinem Markengerät. Boah, was war das? Und die war so laut, die hat so gestunken in der Wohnung. Also da war das noch gar nicht so entwickelt, ne? Und seitdem habe ich nie wieder eine gehabt. Ich habe das Ding dann auch verschenkt und ich war so Abstand, ne? Jetzt habe ich das ja immer wieder in der Werbung gesehen, dieses Ninja Crisp-Ding. Sowieso ist Ninja gerade Vormarsch, ne? Kann das sein? Jeder hat irgendwie ein Ninja-Gerät und will ein Ninja-Gerät. Ich finde es faszinierend tatsächlich. Woher kommt diese Marke? Es würde mich mal interessieren, weil das ist ja, die haben ja unfassbar eine Werbekraft und überall ist das und ich glaube, es gibt es ja manchmal dann einfach auch so, ich sag jetzt mal bei Aldi oder Co., einfach so im Angebot so ein Gerät, ne? Und dadurch ist es auch für die breite Masse einfacher. Ich finde das ganz spannend. Auf jeden Fall gibt es ja jetzt immer diese Werbung, wo sie dann immer so einen Fisch machen. Also und ich stehe ja total auf Lachs. Ich bin ja, Schande über mich, keine Vegetarierin, wäre es wahrscheinlich auch nie. Und ich weiß, Fisch ist ja, da ist ja so viel Scheiße drin eigentlich, was man auch nicht unbedingt zu viel essen sollte. Aber ich liebe einfach Lachs. Ich bin so ein totaler Lachsmensch, ne? Und ich kann einfach nicht, ich bin kein Koch, ich werde es auch nie. Und ich bin auch, glaube ich, überhaupt nicht begabt. Ich bin eher so fürs Grobe, ne? Für eure Leiber bin ich gemacht. Und ich würde immer gerne mal, statt, ich esse ja super oft mein Fastengericht immer noch, eine Backkartoffel mit ein bisschen Zuckerkrem, mit Gurke. Und dazu ein Stück Fisch. So, das ist immer noch mein Fastengericht, was von damals übrig geblieben ist. Und das esse ich sehr, sehr oft. Also zwei, dreimal die Woche. Nee, zweimal die Woche würde ich sagen. Und ich habe keinen Bock, jedes Mal diesen Fisch von Iglo zu kaufen, der ja nun auch nicht das Beste ist. Und den dann in der Pfanne zu machen. Extra eine Pfanne dafür zu. Och, ich finde das einfach so viel, wisst ihr? Und ich dachte, boah, das wäre es ja, ne? Wenn ich damit auch so einen richtigen Lachs machen könnte und nicht immer mit so einem Backteig drumherum oder irgend so ein Scheiß. Und ja, das steht noch auf meiner Bucketlist, aber ich war dann so einkaufen und habe dann kennt ihr diese Herzogin-Kartoffeln oder wie das heißt, gesehen und dachte, boah, ich liebe die ja, aber im Backofen, erstmal mache ich das nicht 40 Minuten im Backofen, das lohnt sich für mich allein nicht, dann ist es so, das schmeckt das immer nicht so richtig und dachte, Moment mal, da hinten steht ja Heißluftfritteuse drauf. Nimm die doch mal mit und versuch das jetzt endlich mal, das Gerät, ne? Weil stand so rum und es hatte so seinen Auftrag, aber ich hab so, wisst ihr, so, ich hab noch nicht die Muße dafür gehabt und hab auch noch nichts gesehen, wo ich dachte, boah, jetzt so, ne? Dann habe ich das mitgenommen und das waren 10 Minuten fertig und die haben so gut geschmeckt wie aus dem Restaurant, ich sag's euch. Das war nicht so ein, naja, das ist jetzt so Heißluftfritteuse, oh, das ist jetzt so ein bisschen trocken und so komisch. Das war perfekt, war eine 10 von 10. Ich bin nicht begeistert. Das hat 10 Minuten gedauert, Leute. 10 Minuten. Dieses Ding hat das einfach für sich gemacht. Und es ist ja so ein, ich muss ja schon sagen, das ist ja nicht so ein riesen Klopper, den ich da rumstehen habe, sondern ich konnte dann das Ding abnehmen und dann hatte ich mein Schälchen und fertig. Also das fand ich schon, das, und da muss ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für dieses Nikolausgeschenk und diese krasse Werbung, die ich hier gerade gemacht habe. Also Hashtag Werbung, aber ich wette unbezahlte Werbung, ne? Und ja, das zum Beispiel habe ich zu Nikolaus bekommen, fand ich auch richtig krass. Also poch, 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 ne? Ja, und jetzt ist gerade Weihnachtsvorbereitung. Jetzt sammle ich für meinen jährlichen Weihnachtsaufenthalt, den ich ja jedes Jahr in einem Hotel verbringe in Hamburg. Kann ich ja in Hamburg sagen, das ist ja jetzt nicht so ein großes Geheimnis. Und es mir da gut gehen lasse, weil ich habe ja nun mal keine Familie, mit der ich feiere. Ich habe kein Verlangen auch danach. Also ich, natürlich könnte ich es mir irgendwie zusammenfriemeln, dass ich irgendwo Familie hätte und ne, das dann irgendwie passt. Aber ja, nee, möchte ich auch irgendwie nicht. Wisst ihr, was ich meine? So, es ist mir alles so gezwungen. Ich möchte meine Zeit verbringen. Ich möchte das Jahr abschließen. Ich möchte zur Ruhe kommen und mir eine gute Zeit gönnen. Und das mache ich ja dann jedes Jahr. Und ich finde, das ist auch immer das Beste, dafür dann zu sammeln, weil das ist exorbitant teuer. Also, ne, für die paar Tage, das ist dann schon über 1000 Euro. Wesentlich über 1000 Euro, sagen wir es mal so. Und da sammle ich dann jedes Jahr für. Und ich glaube, das ist dann so auch das Beste, was ich dann so machen kann, wisst ihr? Und dieses Jahr habe ich mir auch vorgenommen, keine Bilder zu machen, wirklich nur mal zu chillen, das Minimum an Tage zu nehmen, was ich da nehmen konnte, weil es einfach sehr, sehr teuer ist. Und ja, also ich kann ja, ich sage ja auch immer, und da bin ich ganz klar und ehrlich mit euch, von BDSM könnte ich nicht leben. Und natürlich kann man sich dann denken, wie viel dazugegeben wird und dass ich die Hauptkosten wahrscheinlich alleine trage, was ich sehr traurig finde, weil eigentlich bin ich so mittlerweile, dass ich denke, man kann auch mal was zurückgeben. Ich gebe so viel free raus, so viel mache ich für BDSM und so viel tue ich an sich auch für euch, dass ich dann denke, eigentlich habe ich dann auch gar keinen Bock zu fahren, aber ich lasse mir das jetzt nicht so verderben, ne? Gut, wir widmen uns dem Kalender und zwar ist heute das Wort Toniwagen, Polizeiwagen in der DDR. Sehr interessant. Peter schwärmt beim, oh, das leuchtet hier so doof. Peter schwärmt beim abendlichen Umtrunk mit Herrengedeck von neuen Gefährt seines Freundes Anton. Hast du schon Tonis neuen Wagen gesehen? Einen heißen Reifen hat er, den hätte ich auch gern. Darauf sagt Paul, na, solange ihn kein Toniwagen schnappt, wovon scherzt Paul hier? All das hat mit Elstern, Robben und Fernsprechtechnik zu tun. Denn in der DDR hatte jede Polizeiverwaltung ihren eigenen Funknamen. In Erfurt war es Elster, in Rostock Robbe und in Ostberlin Toni. So kam es, dass die Polizeigefährte von den Berliner Toniwagen genannt wurden. Weil die Hauptstadt aber auch die Kulisse für zahlreiche Filme bot, hörte man im ganzen Land den Funksprechnamen Toni und bedachte das weiß-grüne Gefährt allerorts mit dieser Bezeichnung. Für Autonarren in der Mitte ihres Lebens ist die Zeit in der DDR zwar lange her, die Bezeichnung Toniwagen hält sich allerdings noch. In Hamburg entsteht der bundesdeutsche Begriff Peterwagen, das kenne ich, analog zum Toniwagen. Versuchen wir uns also einen deutschen Übersetzung. Toni, hast du schon Peters neuen Wagen gesehen? Für was für ein Schlitten? Darauf sagt Paul, solange es kein Peterwagen schnappt. Kennt ihr im Süden Peterwagen? Also ich kenne das super doll. Also das ist für mich auch, da kommt der Peterwagen. Das hat eigentlich alle, haben alle in meiner Familie immer gesagt. Auch wenn wir nicht Hamburger sind, aber so. Kennt ihr das? Ich weiß es ja nicht. Also, wieso ist denn meine Schraube am Mikrofon so locker? Moment, ich muss mal hier drehen. Jetzt. Ja. Gut, gibt es noch viel zu erzählen? Ich glaube nicht. Ich mache jetzt auch mal wieder den Bogen. Letzte Woche war ja eine lange Folge, ne? Ich weiß, ihr habt euch gefreut, aber das war ja eine lange Folge. Das ist ja unfassbar wieder gewesen. Also, schlimm, schlimm, schlimm. Ich habe diese Woche die Folge geschrieben. Das war auch was. Also wirklich. Sonntag habe ich ja gesagt, ich muss es dann schreiben. Dann habe ich Montag, habe ich so, naja, Montag, so ein Montag. Dann habe ich Dienstag, habe ich gesagt, so, jetzt musst du anfangen zu schreiben. Ich weiß aber nicht mehr, wie es genau war, welche Wochentage, aber habe ich angefangen zu schreiben. Ich schreibe halt meistens abends so. Dann habe ich abends geschrieben und nächsten Tag bin ich aufgewacht. Ich glaube, es war aber Mittwoch auf Donnerstag oder so, egal. Hab mir das so angeguckt und habe gedacht, nee, scheiß Idee, scheiß Geschichte gelöscht. Und da muss ich wieder von vorne anfangen, bis ich dann nicht fertig war. Ja, heute Morgen. Also nicht, dass ich keinen Bock hatte oder so, aber ey, für mich ist Schreiben wirklich so eine Selbstkritik. Das ist so krass. Ich beschäftige mich, glaube ich, so sehr mit mir selber und bin dann so kritisch mit mir selber, dass es dann irgendwie, oh, dass ich mir auch von mir selbst dann genervt bin und dass ich dann selbst um mich sauer bin und so Quatsch, ne? Also, naja, ihr könnt es euch denken. Aber dieses Mal Gibt es ein neues Märchen natürlich auch. Ich habe euch nicht im Stich gelassen. Stellt euch mal vor, ich habe auch ge gestern Abend so gedacht, stellt mal vor, ich würde jetzt einfach sagen, nee, ich hab's nicht hingekriegt. Ich hab's einfach nicht hingekriegt. Klappt einfach nicht. Oder ich muss Sonntagmorgen aufnehmen, was mir sehr, 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 sehr selten passiert. Ne? Ja. Also die Geschichte heißt Der Wüterich. Ja. Und ich hoffe, sie gefällt euch. Ach so, danke für das Feedback übrigens aus letzter Folge. Das hat mir sehr, sehr gut getan. Auch was ihr so geschrieben habt dazu, so weit habe ich gar nicht gedacht, so, ne? Also nicht nur bezüglich der Geschichte, sondern einfach, wie es mich irgendwie auch widergespiegelt hat und also nicht die Geschichte, sondern wie ich schreibe und wie gut ich das mache und dass es so viel mehr ist als so ein Klischee-Roman, den man aus BDSM so kennt und gibt ja auch so eine Fantasy-Reihe, auch das haben manche verglichen gesagt, nee, es war viel besser als das, man hat es erst so gedacht, aber dann, boah, so, ne? Also das hat mir richtig gut getan. Und danke für die ganzen Fragen zu Webcam. Ich weiß nicht, aber das war irgendwie euer Ding, ne? Also, naja, es wird sich alles rauskristallisieren. Gut, ich fange mit der Geschichte an. Ich wünsche euch allen einen frohen zweiten Advent. Ich hoffe, ihr könnt das sehr genießen und wir hören uns nächste Woche mit dem nächsten Märchen wieder. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Podcast kann immer unterstützt werden, auch nicht vergessen, ne? Also, wenn ihr eine gute Tat mal machen wollt und nicht mit mir in Verbindung steht oder irgendwie auch nicht wisst, dann supportet doch mal den Podcast auf meiner Website. Das tut dem auf jeden Fall gut. Wie jedes Jahr habe ich eigentlich die meisten Kosten getragen des Podcasts. Also würde mich sehr, sehr freuen. Und ein kleines Weihnachtswunder würde doch mal geschehen, wenn da ein paar Spenden reintrudeln. Ja, und ganz uneigennütziger Sache. Gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Magen knurrt. Ich trinke noch mal einen Schluck Kaffee. Und dann starten wir in die Geschichte rein. Danach, wenn die Geschichte endet, endet sie. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, seid gesund. Und wenn nicht, werdet gesund. Eure Herren Sabina. Der Wüterich. Es war einmal in einem abgelegenen Tal ein Mann, den man im ganzen Dorfe nur hinter vorgehaltener Hand Wüterich nannte. Niemand sprach ihn so ins Gesicht, denn er war jähzornig wie ein störrischer Bock und unberechenbar wie ein Windstoß, der von den Bergen herabfährt und Türen aus den Angeln reißt. Schon von Weitem erkannte man ihn an seinem schweren, taumelnden Schritt, an seinem Gestank nach billigem Branntwein und an seinen Augen, die stets wie glühende Kohlen flackerten, kurz bevor sie auseinandergefallen und Funken sprühten. Bebende Mütter zogen ihre Kinder beiseite, wenn er über den Marktplatz stapfte, und selbst die alten Haudegen, die sonst kein Streit aus dem Weg gingen, rückten zur Seite, sobald sein Schatten nur in ihre Nähe fiel. Man fürchtete ihn, weil er groß und stark gewesen wäre, weil er jede boshafte Roheit in sich trug, die ohne Vernunft ist, ein Ungewitter und plötzlich niedergeht und jeden Schritt, der ihm so nahe kommt, verwehrt. Am schlimmsten aber war sein Benehmen gegenüber den Frauen. Er redete sie an, als wären sie Ware, die ihm zustünde, stierte ihn nach, griff nach Armen, Hüften, Brüsten und Hintern, sobald der Branntwein seinen Verstand trübte, und er trübte ihn oft, denn kaum einer im Tale konnte so maßlos trinken wie er. Wenn er erst einmal in der Schenke saß, rann der Alkohol in Strömen durch seine Kehle, wie durch ein löchriges Fass, und mit jedem Schluck wurde sein Wesen roher, seine Stimme lauter, sein Blick lüsterner. Manchmal sah man ihn nachts durch die Gassen schwanken, schimpfend, gröhlend, mit einer Lautstärke, der die Hunde zum Bellen brachte und den Schlaf der Frommen stahl. Und wer ihm im Dunkeln begegnete, wagte kaum den Atem zu heben aus Angst, er könnte sich an irgendeinem Wort entzünden wie ein Strohhaufen im so Hochsommer. So lebte er unter ihnen, ein wandelndes Ärgernis, das niemand zu bändigen wusste. Man sprach leise über ihn, warnte vor ihm, und dennoch wagte keiner, ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Denn der Wütrich war wie ein fauliger Dorn im Fleische des Dorfes, schmerzend, aber so tief eingewachsen, dass man ihn nicht rausziehen vermochte, ohne Blut zu vergießen. Es trug sich zu, Entschuldigung, es trug sich zu, dass an einem jenen Abend der Wüterich wieder einmal in der Schenke einkehrte, um seinen Durst zu stillen. Die Schenke war klein, niedrig gebaut und stets ein wenig verraucht, doch an jenem Abend schien sie heller zu leuchten als gewöhnlich, denn Luisa war dort zugegen. Luisa, die arme Maid, war das genaue Gegenteil jenes Mannes, der nun mit schwerem Schritt über die Schwelle polterte. Sie war ein stilles, mildes Geschöpf, das niemals laut sprach und stets die Hände vor der Brust faltete, wenn sie erschrak. Ihre Stimme klang wie ein schlichter Abendweise, und ihre Augen hatten jene sanfte Klarheit, die man nur bei jenen findet, die ihr Herz trotz harter Lebensumstände rein bewahrt haben. Ihr Kleid war schlicht, ausgeblichen vom täglichen Waschen im kalten Fluss, doch es lag eine gewisse Anmut über ihr, als trüge sie einen feinen Schleier aus Güte, den niemand ihr entreißen konnte. Viele im Dorf mochten sie, nicht weil sie prahlte oder sie hervortrat, sondern weil sie Menschen ohne Hast und ohne Argwohn begegnete. Sie beneigte den Kopf in einer Art, die ihrem Respekt zeigte, und lächelte so freundlich, dass selbst die Griesgrämigen für einen Augenblick ihre stillen Falten verloren. Manchmal sah man sie, wie sie einem alten Mann den Arm reichte und einem erschreckten Kinde ein verlorenes Holzspielzeug zurückbrachte. Sie war ein Lichtlein in der Dunkelheit des Tales, das keiner bemerkt hätte, wenn es nicht so leise und zugleich so unerschütterlich gewesen wäre. Doch dieses Licht sollte an jenem Abend von einer rohen, schmutzigen Finsternis bedroht werden. Der Wüterich bemerkte Luisa schon, bevor sie ihn sah. Sein Blick blieb an ihr kleben wie Pech an einer Haustür. Er setzte sich schwerfällig an einem Tisch, grölte nach dem Wirt, trank gierig, und jedes Mal, wenn sie an ihm vorbeiging, folgten seine Augen ihr wie zwei trübe Laternen, die nichts Gutes suchen. Schließlich erhob er sich, schwankend, stellte sich vor ihr in den Weg. Seine Worte waren unflätig, sein Atem brannte wie alter Weinbrand, und seine Hände griffen nach ihrem Arm, als gehöre er ihm. Luisa erschrak so sehr, dass ihr das Tablett beinahe entglitt. Sie versuchte, sich loszumachen, doch der Wüterich lachte nur tief und hässlich und drängte sie rückwärts in eine dunkle Ecke hinter der Schenke, wo kein Lichtstrahl hinfiel und der Gast so leicht hinsah. Dort verstummte ihre leise Bitten. Dort wurde ihre Reinheit durch etwas berührt, das nicht Menschlichkeit war, sondern eine rohe Gewalt, die so kalt und erbarmungslos daherbrach wie ein winterlicher, beißender Hagelsturm. Als er von ihr abließ, blieb Luisa allein zurück. Ihr Atem zitterte, ihre Knie gaben nach. Sie fühlte sich, als sei sie mit Schlamm übergossen und mit Schuld beschwert worden, obwohl sie nichts getan hatte. Ihre Hände, sonst so ruhig, bebten, und sie sank zu Boden wie eine Blume, die ihre Blüte welkend zu Boden neigte. Doch bevor die Finsternis sie ganz verschlingen konnte, hob sie den Blick. Und in dieser tiefsten Stunde der Verlassenheit, in der jede Hoffnung wie ein erloschener Funke schien, begann Luise zu beten, leise, verzweifelt, mit einer Inbrunst, die einem zerrissenen Herzen entstammte. Da geschah etwas. Zunächst glaubte sie, sich zu täuschen. Ein kaum merklicher Schimmer, so zart, als würde der Mond einen einzigen düsteren Strahl durch die Wolken schicken, spielte über den nassen Steinen der Gasse. Luisa blinzelte, denn sie dachte, es sei eine Träne, die ihr das Licht verzerrte. Doch der Schimmer blieb. Er wuchs, langsam, bedächtig, wie ein Wesen, das seine Gegenwart nicht aufzwingt, sondern enthüllt. Das fahle Licht wurde sanfter, warm, unirdisch rein. Die Schatten der engen Nische schwanden zurück, als hätten sie Scheu, sich diesem Glanze zu nähern. Luisas Atem stockte. Vor Schreck rutschte sie ein Stück zurück, ihr Herz pochte wie ein verschreckter Vogel gegen ihren Brustkorb. Die Luft um sie herum veränderte sich, sie wurde still, fast ehrfürchtig, als hätte die Welt selbst den Atem angehalten. Dann nahm das Licht Gestalt an. Nicht abrupt, sondern wie morgendlicher Nebel, der sich zu einer Form zusammenfügt, die zuerst unmöglich scheint und dann doch unbestreitbar da ist. Eine Frau schwebte vor ihr. Eine, die nicht von diesem Erdreich sein konnte. Eine Schönheit, die Luisas Geist kaum fassen konnte. Ihr Haar fiel mit silbernem Wasserfälle herab. Jeder Strahl davon schimmerte, als trüge Erinnerung an ferne Sterne. Ihre Haut wirkte aus Licht, gewoben, und hinter ihrer breiteten sich Flügel aus, so groß und weich, dass Luisa instinktiv die Hände vors Gesicht hob, als müsste sie sich schützen vor dieser Reinheit. Ein Laut entfuhr ihr. Ein zerrissenes kleines Geräusch, halb schluchzend, halb staunen. Tränen liefen erneut, doch nun aus einer anderen Quelle, einer, die selbst sie nicht kannte. Ich, brachte sie hervor, doch kein Satz wollte sich formen. Die Worte zerfielen, kaum geboren wie Staub im Wind, ihre Stimme brach, ihr Atem bebte, die Erinnerungen an das Unaussprechliche schnürten ihr die Kehle zusammen und alles, was blieb, war ein hilfloses Zittern. Die Gestalt schwebte näher und ging hernieder. Kein Schritt war hörbar, kein Wirbel der Luft, nur ein warmes Strömen, das von ihr ausging, wie die Wärme eines Herdfeuers in einem viel zu kalten Haus. Dann geschah etwas, das Luisa so erschreckte wie tröstete. Die Flügel bewegten sich, ganz langsam. Sie öffneten sich, als lüde Gestalt sie ein, in einer Welt jenseits des Schmerzes zu treten. Und dann legte sie sich um Luisa, nicht wie ein Griff, sondern wie ein Mantel, weich, schützend und vollkommen. Luisas ganzer Körper spannte sich, dann brach die Spannung in ein unkontrolliertes Schluchzen. Sie fühlte sich gehalten und zugleich erschien ihr, als schwebte sie ein wenig über den Boden, getragen von Liebe, die so tief war, dass sie Angst machte. »Sprich nicht, mein Kind«, sagte die Frau. Die Stimme war kein Klang wie menschliche Stimmen. Sie war wie warmes Wasser, das über ihre verletzte Haut rinnt, wie Wind, der durch hohe Gräser streift, wie Trost, der alt ist wie die Welt. Luisas Augen weiteten sich, denn die Worte waren nicht nur gehört, sie waren verstanden, ohne dass sie ihren Weg durch das Ohr nehmen mussten. Der Engel sah sie an, und in diesem Blick lagen Fragen und Antworten zugleich. Luisa wollte sprechen, sie wollte schreien, sie wollte erklären, was geschehen war, doch alles kam nur als Stottern, als unzusammenhängendes Hecheln, als neue Träne über alte Wunden. Die Hand der Gestalt berührte ihre Wange, sanft, federleicht, und dennoch fühlte Luisa, wie etwas in ihr aufhörte zu zittern. Die Flügel drückten sie etwas näher an sich, und in diesem Moment spürte sie es unmissverständlich. Die Frau war in ihrem Kopf. Nicht wie ein Dieb, der heimlich im dunklen Winkel stiehlt, sondern wie eine Mutter, die die zerbrochenen Scherben eines geliebten Gegenstands aufhebt, ohne eine weitere zu zerbrechen, mit einer Wärme, die das Innerste aufleuchtet, ohne zu richten. Die Augen des Engels verdunkelten sich, nicht aus Zorn, sondern aus einem tiefen, gerechten Erkenntnis, die keine Gnade mehr versprach. »Ich weiß, was dir angetan wurde«, sprach sie. »Ich weiß, was er dir angetan hat. und die Luft vibrierte von der ruhigen Macht ihrer Worte. Ich weiß, wer es ist. Ich habe ihn gesehen, bevor dein Dorf ihn kannte. Luisa schluckte schwer. Wird alles wieder gut, flüstert sie, kaum hörbar. Der Engel neigte sich zu ihr, so nah, dass ihre Stirnen sich fast berührten. Nicht alles, Kind, sagte sie mit einer Stimme, wie drei Jahreszeiten zugleich. Was gebrochen wurde, wird Narben tragen, aber du solltest nicht mit dieser Last leben und nicht mit Schmach. Die Flügel schlossen sich fester um Luisa. Der Atem des Engels war wie der Hauch eines warmen Frühlings auf ihren kalten Wangen. Ich werde für dich handeln. Eine Stille breitete sich aus. Eine Stille, die nicht leer war, sondern voller Verheißung. Schwere Gerechtigkeit. Der Wüterich, sagte die Gestalt, und ihre Flügel erzitterten leicht, hat heute Nacht sein letztes Opfer gefunden. In derselben Stunde, da Luisa im warmen Mantel der Flügel ruhte und ihre Tränen langsam versiegten, erhob sich die Gestalt in den Himmel wie ein goldener Funke, der sich löste und in die Nacht hineinschnitt. Kein Mensch sah sie, kein Hund schlug an, doch über dem Dorfe ging ein leiser Schauder, fast so, als hätten die Dächer einen Atemzug getan, den niemand zu deuten wusste. Der Wüterich indes lag längst in seinem dumpfen Verschlag. Er war stets nach seinen Ausschweifungen auf das Bett gefallen, ohne Schuhe auszuziehen, ohne Mantel, ohne jeden Gedanken an irgendwen außer sich selbst. Der Gestank seines Unrates, seiner feuchten Kleider und des verschütteten Branntweins hing wie eine Wolke um ihn, doch er schnarchte nur, schmatzend, keuchend, unverschämt tief wie einer, der glaubte, die Welt sei für sein Wohlbefinden geschaffen. In seinen Träumen liefen ihm nackte Frauen entgegen und er lallte im Schlaf nach ihnen, griff mit krummen Fingern in die Luft und gierte wie ein Tier. Kein Funken Reue, kein Schatten von Scham durchzuckte ihn. Die Schenkennische, in der ein junges Herz verging, war in seinem Sinne nicht mehr wert als ein gelehrtes Krüglein. Da bebte plötzlich das Gebälk. Die Fensterläden flatterten auf, wie in einem Sturmstoß getroffen. Draußen jedoch wehte kein Wind. Ein festes Licht schnitt durch die Finsternis. Nicht warm wie ein Kerzenfeuer, nicht mild wie das Mondlicht, sondern ein strahlender, herrlicher Glanz, der die schmutzige Hütte überflutete, als sei ein König in voller Macht und Zorn erschien. Der Wüterich wachte auf, nicht freiwillig. Ein unsichtbarer Griff riss ihn hoch, schleuderte ihn aus dem Bett, so dass sein Kopf gegen den Pfosten prallte und er um Atem rang. Doch ehe er sich aufrappeln konnte, stand sie bereits vor ihm, die himmlische Gestalt, die Luisa ihr Wort gab. Doch sie sah nicht mehr aus wie ein sanfter Engel, ganz im Gegenteil. Ihr Antlitz war schrecklich in seiner Schönheit, die Augen brannten wie zwei Höllenfeuer, die kein Betteln duldeten. Die Flügel wirkten wie aus straff gespanntem Licht, das in der Luft scharf sirrte, und die Stimme, als sie sprach, glich dem Donner der Bergklüften widerhallt. »Steh auf!« Der Wüterich, die Knie nachgebend, krümmte sich zu Boden, hielt sich die Ohren, doch die Stimme drang durch Fleisch und Knochen wie durch dünnes Papier. »Steh auf!« Sein Körper gehorchte, obgleich er zitterte, wie ein in die Enge getriebenes Tier. »Du hast dich wieder vergangen, wie so oft«, sprach der Engel, und die Luft wurde schwer vor Gericht. »Und du dachtest, ich werde dich gewähren lassen. Du dachtest, niemand beobachtet dich.« Der Wüterich stammelte, sein Mund war trocken wie Asche. Ich. Doch der Engel ließ keine Lügen, keine Ausreden zu. Ein Griff. Er spürte keine Hand, doch er flog, als hätte ihn ein Riese gepackt. Er zog ihn durch die Tür hinaus, über die Schwelle, über den Glasboden, durch die kalte Nacht. Sein Körper schlug hart auf, wurde weitergezogen mit einer Gewalt, die nicht von dieser Welt war. Die Dorfgasse rauschte an ihm vorbei, die Häuser wurden zu Schatten, der Brunnen zu einem dunklen Fleck. Er schrie, doch niemand hörte ihn, niemand konnte ihn hören. Die Nacht hatte sich um seine Stimme gelegt wie eine Faust. Auf dem Marktplatz wurde er fallen gelassen. Die Engelgestalt schwebte nun über ihm und der Boden unter ihren Füßen glühte leicht, als sei selbst die Pflaster ehrfürchtig. »Das ist der Ort, an dem das Dorf lebt, liebt, lacht«, sprach sie. »Und du, der du all dies entweiht hast, sollst hier stehen, doch niemals mehr daran teilhaben.« Der Wüterich wollte kriechend weg, irgendwohin, doch ein unsichtbarer Druck nagelte ihn zu Boden. Der Engel senkte sich herab, packte ihn, nun sichtbar an den Haaren mit Strahlen unerbittlicher Hand und rieb sein Gesicht über den rauen Pollersteine, die den Markt säumten, einmal, zweimal, immer wieder. Seine Pein färbte die Ritzen. Seine Schreie splitterten an den Wänden der Häuser, doch niemand erwachte. Zwischen den Schleifstößen sprach der Engel: »Nun lerne, was es heißt, wenn man dich schändet.« Als die Pollersteine absolut glatt waren und sein Gesicht kaum noch zu erkennen, ließ sie ihn los. Er lag da wie ein leeres Etwas, zitternd, verwirrt, voll Schmerz. Dann richtete die Gestalt sich auf, hob beide Hände und sprach ein Wort, das kein Mensch je begreifen oder wiedergeben konnte. Die Luft schien zu erstarren, der Boden vibrierte. Etwas Unsichtbares rankte sich um seinen Körper, wuchs, wand sich, formte sich, und er begreifen konnte, was geschah, fühlte er, wie seine Arme zu Holz wurden, seine Beine zu Stämmen, seine Brust zu einem dicken, unbeweglichen Platte. Er wollte schreien, doch sein Mund war bereits eine Maserung im Holz. Er wollte fliehen, doch er war schon verwachsen mit dem Stein darunter. Er wollte blinzeln, doch er sah nun ohne Augen. Als der Morgen dämmerte, stand dort, wo der Engel in der Nacht gewirkt hatte, eine knochige, knorrige, alte Bank. Schwer, dunkel, unnahbar. Doch in der Maserung lag ein Schimmer, der litt. Denn der Wüterich war nicht tot. Er war gebunden an Holz, an Jahreszeiten, an Ewigkeit. Er sah Liebespaare kommen und gehen, Hände, die sich fanden, Küsse, die sich fanden, all das, was er nie fühlen würde. Frauen setzten sich, ohne sich zu wissen, auf welche verfluchte Seelen sie ruhten, und er fühlte jede Berührung wie ein Gewicht auf seiner Brust. Kinder spielten auf ihm. Mancher Junge brannte mit einer Lupe Muster in das Holz, und jeder kleine Brandpunkt war für den Gefangenen ein Schmerz, der wie glühende Nadeln durch seine Seele stach. Im Winter fror er, im Sommer glühte er alterte nicht, er zersplitterte nicht, er durfte nicht sterben. In den weiteren Jahren sah man Luisa oft aus der unscheinbaren, knorrigen Bank sitzen, die mitten auf dem Marktplatz stand. Niemand wusste, weshalb gerade dieser harte Holz ihr Trost schenkte, doch so war es. Wenn sie dort verweilte, legte sich Frieden auf ihr Gemüt, als glitte ein milder Schatten über eine alte Wunde. Sie lachte kleine Sonnen und ihr sonst gebrochenes Gemüt heilte strahlend. Sie wusste nichts von der Wandlung, nichts davon, dass eben jener Wüterich, der eines Nachts spurlos verschwunden war, nun unter ihr ruhte, stumm, gefangen und vom Engel verurteilt. Für sie war es nur eine Bank, die ihr half, wieder atmen, lachen und lieben zu können. Der Wüterich aber, der nun Holz war und dennoch jenen ihrer leisen Atemzüge spürte, fühlte jedes Mal den ganzen Spiegel seiner früheren Taten in sich zurückkehren. Ihr Gewicht war für ihn wie die Erinnerung an all das, was er gewesen war und niemals wieder sein durfte. Und während Luisa Kraft aus der Bank schöpfte, ertrug er stumm jede Last, die ihm gerechterweise auferlegt worden war. So kam es, dass die Leute im Dorfe, ohne den wahren Grund zu kennen, die Bank bald nur noch Luisas Bank nannten. Denn sie saß oft dort, still und gesammelt, und die alte Bank trug all dies mit schweigender, ewiger Pflicht. Und wenn die Bank nicht verbrannt wurde, so vegetiert der Wüterich immer noch dahin und verflucht sich selbst. Genau jetzt, in diesem Moment. Ende.